Aus dieser kleinen Frucht kommt das Palmöl, das wohl meistproduzierte pflanzliche Öl und auch das mit dem schlechtesten Ruf. Es steckt in Shampoos, es steckt in Tütensuppen, es steckt in Keksen, ja, es steckt sogar in Kerzen. Wo steckt es denn eigentlich nicht drin?
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
Mein Name ist Nico Meyer und das ist Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext. Heute bei mir ist Johanna Michel vom Bruno-Mansa-Fonds. Herzlich willkommen.
Hallo Nico.
Hallo. Ja, der Bruno-Mansa-Fonds ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Völker des Regenwaldes einsetzt und hat damit natürlich auch mit diesen riesigen Plantagen an Ölpalmen zu tun. Ganz naiv gefragt, was ist denn das Problem mit der Ölpalme?
Grundsätzlich die Ölpalme an sich ist kein Problem, sondern deren Anbau. Auf großen Monokulturflächen wird es in Südostasien, hauptsächlich Indonesien, Malaysia angebaut. 85% des Palmöls werden dort produziert und eben die Regenwaldzerstörung ist das Hauptproblem. Die Ölpalme an und für sich ist kein Problem. Sie stammt aus Afrika. Sie gelangte während Kolonialzeiten Anfang 19. Jahrhundert nach Südostasien als Zierpflanze anfangs, deren industriellen Wert erst so vor 100 Jahren gut entdeckt wurde und das Problem begann in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Du hast erwähnt, es war der Anbau das Hauptproblem, also die Abholzung auch des Regenwaldes. Mhm. Wie hat das begonnen? Wo liegt dieses Problem und wie groß ist es?
Das hat eben in den 80er Jahren begonnen in Indonesien und Malaysia, dass man sich dazu entschlossen hatte, das großflächig anzubauen. Also sind mittlerweile über 21 Millionen Hektar in Indonesien und Malaysia zusammen. Muss ich das vorstellen, sind fünfmal die Schweiz, die rein aus Palmenplantagen bestehen. Und das Problem ist nicht wie bei der Abholzung, dass einzelne Hölzer rausgeholt werden und der Regenwald wieder Chance zur Regeneration hat, sondern dass ein Kahlschlag betrieben wird. Es wird oder gebrandrodet wird und letztlich nichts mehr vorhanden ist, also außer diese eine Pflanze, die Palmöl.
Wenn du sagst, dass solche gigantischen Flächen abgeholzt werden, da haben wahrscheinlich auch Menschen gewohnt. Ist da auch eine Enteignung oder ein Landraub mit dabei?
Klar, also betroffen sind nicht nur Flora und Fauna, sondern auch die Leute, die dort traditionell leben. Das ist nicht eine Wildnis ohne irgendwelche Menschen, sondern es sind Leute, die da wohnen und häufig keine Landrechte haben. Das heißt, auch wenn man über Jahrhunderte in einem Gebiet gelebt hat, in Malaysia und Indonesien ist das politisch so, dass man da nicht automatisch den Landtitel hat. Man muss dafür vor Gericht gehen und es ist sehr schwierig, dies zu beweisen, dass man in dem Gebiet vor den 50er Jahren gelebt hat. Das ist in Malaysia der Fall, dass das gerichtlich belegt werden muss. Ansonsten wird die Regierung das Land einfach an Firmen weitergeben und die werden dort abholzen, ohne die Lokalbevölkerung mit einzubeziehen.
Ich stelle mir vor, diese kleinen lokalen Gruppen werden natürlich auch nicht über die finanziellen Mittel oder die rechtlichen Möglichkeiten haben, die halt diese Großunternehmen, die diese Plantagen bauen wollen, dann halt haben.
Ja, genau, sind kostspielige Verfahren. Das ist etwas, das der Bruno-Mansa-Fonds stark unterstützt, aber halt auch sehr langwierige. Also in dem Moment, wenn die Palmölfirmen reinkommen, man erst dann für den Landtitel sich einsetzt, dann ist es meist schon zu spät. Also es geht innerhalb kürzester Zeit, dass diese Palmölplantagen da sind und dann kann man eigentlich nur noch das Land zurückbekommen, aber dann sind die Palmölplantagen schon da.
Ein krasses Beispiel, wo das eben gerade nicht passiert ist, ist im malaysischen Borneo, eine Insel. Unweit eines Naturparks wurden weitere große Plantagen geplant. Der Bruno-Mansa-Fonds hat dazu auch einen Kurzfilm gemacht, wie man sich dagegen gestellt hat. Schauen wir uns ein paar kurze Ausschnitte an.
Es werden Holzfällerstraßen gebaut und Flächen kahlgeschlagen, wo bis vor kurzem üppiger Regenwald wuchs. In einem großen Gewächshaus warten die Ölpalmsetzlinge auf die baldige Pflanzung. Die traditionellen Rechte der Einheimischen auf ihr Land werden mit Füßen getreten.
So meaning that this part is a farm. A lot of fruit tree on this
land before. It belonged to the Brahman people. Gone.
Wir wollen den Wald erhalten, weil er wichtig ist für uns Penan und für unsere Lebensweise. Hier finden wir unsere Medizin, hier der Sago-Baum, der uns als Nahrung dient. Und mit Kunsthandwerk als Rattan können wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Wenn der Wald zerstört wird, wird es für uns schwierig. Ohne Wald finden wir keine Nahrung mehr. Der Wald ist unser Reichtum, er ist alles, was wir besitzen.
Ja, man sieht, es ist ein sehr naturverbundenes Leben dieser Bevölkerung vor Ort. Man kann mit Fug und Recht sagen, hier werden Lebensgrundlagen ganzer Dörfer, Dorfgemeinschaften einfach zerstört.
Ja, das ist effektiv so. Die werden häufig sogar umzingelt von Palmenplantagen. Man sieht häufig auch, wenn man Satellitenbilder anschaut, dass die Dörfer inmitten von Plantagen sich letztlich befinden und wirklich bis kurz vor die Haustüre abgeholzt wird und Plantagen gesetzt werden. Und für die Bevölkerung, also die sind wirklich enteignet, die können das Land nicht mehr nutzen. Sie können die Palmfrüchte in dem Sinn noch entnehmen der Plantage. Das ist dann aber illegal, wird häufig dann geahndet. Und sie sind sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, vor allem Dörfer, die sehr vom Wald gelebt haben, die eben, wie wir es im Film gesehen haben, die Medizin, das Essen, sie sagen häufig, ja, der Wald ist unser Supermarkt, ist unsere Bank, wir haben alles, das ganze Vermögen ist der Wald, wenn der weg ist, haben sie nichts mehr.
Und wir haben es auch kurz angesprochen, es ist ja nicht nur der Zerstörung dieser gesamten Lebensgrundlagen für die Menschen, ich stelle mir vor, es ist auch fürs Klima, für die Böden, auch für die Umwelt als Ganzes sicher nicht förderlich, wenn man einfach so weite Flächen nur Monokultur betreibt.
Absolut. Palmöl hat eine sehr schlechte Ökobilanz. Das zeigt auch eine Studie des Bundesamts für Umwelt, die vor ein paar Jahren erschienen ist. Sie zerstört eben das gesamte Gebiet. Also es ist ein riesiger CO2-Ausstoß, das man hat vom Regenwaldzerstörung, aber auch Zerstörung von Torfmoorgebieten. Das sind zwei der größten CO2-Speicher, die wir haben weltweit. Die Landwirtschaft, die betrieben wird, die auf der Palmenplantage, ist enorm intensiv, braucht sehr viel Düngereinsatz, dass die Palmen überhaupt kommen, sehr viel Pestizideinsatz. Es kommen auch Pestizide zum Einsatz, die bei uns verboten sind. In der EU verboten sind, weil sie so giftig sind. Und das hat Folgen für die umliegenden Dörfer natürlich auch, wenn dieses Pestizid ins Wasser gelangt, wenn das in die Böden gelangt. Das macht die Böden unfruchtbar für vieles andere. Und da wird nicht mehr Regenwald als solches entstehen später. Und eben in Mitleidenschaft gezogen sind die umliegenden Dörfer, aber natürlich auch die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen.
Wenn du gerade die Arbeitenden ansprichst, wie sieht es denn aus mit den Arbeitsbedingungen?
Nicht gut. Es gibt ein Akkordlohnsystem, das herrscht praktisch auf allen Plantagen. Man wird also nicht bezahlt nach Zeit, die man investiert, sondern nach Ertrag, also wie viele Tonnen Palmenfrüchte man geerntet hat. Und das sind meist sehr hohe Ziele, die da gesetzt werden. Also das wird nicht erreicht oft von und meistens Männern, die diese Arbeit machen. Und häufig werden die Frauen und Kinder dann auch dazu genommen, also weil die Arbeitszeiten länger gehen und auch als Unterstützung. Also viel Kinderarbeit sieht man auch auf den Plantagen. Ein weiteres Problem, die Frauen machen vor allem Pestizid-Dünger-Spritzeinsätze. Sie sind nicht richtig dafür gerüstet, wie auch die Männer bei der Ernte nicht. Das sind sehr schwere. Die Palmfrucht, die wir jetzt gezeigt haben, ist eine von mehreren Tausend, die einen Fruchtstand ausmachen. Das sind 25 Kilo schwere Fruchtstände, die runterfallen, die mit einer Sichel vorhanden geerntet werden, ist sehr gefährlich und sie sind nicht genügend gut dafür ausgerüstet. Und eben auch die Frauen im Pestizideinsatz. Man sieht, sie sind oft auch nicht richtig ausgerüstet und also überall auf den Plantagen, die ich auch besucht habe, werden die nicht getragen, selbst wenn sie vorhanden wären, die Sicherheitsausrüstung.
Was war denn dein Eindruck vor Ort? Ist es wirklich so, dass es diese Sicherheitsausrüstung eigentlich geben würde, aber einfach aus praktischen Gründen im Alltag nicht getragen wird? Ist sie gar nicht vorhanden? Wissen die Leute, dass sie eigentlich sollten eben einen Helm tragen oder sich vor Pestiziden schützen? Oder wie sieht das aus?
In Malaysia hat mir eine Frau auf einer Plantage ihre Ausrüstung gezeigt. Die war nicht adäquat, war mehr eine, so eine Schutzweste und ein Helm, den sie tragen sollte zum Pestizid spritzen. Also man findet beides. Entweder die Ausrüstung ist schon nicht vorhanden oder sie wäre vorhanden, ist aber nicht praktikabel, weil ab 7 Uhr morgens werden die Temperaturen sehr hoch. Helm tragen ist sehr unangenehm. Die Schulung ist häufig auch nicht da, dass die Leute wirklich wissen, hey, es ist sehr wichtig, das zu tragen, häufig erst, wenn es schon zu spät ist. Also wenn man schon mit eingeschränkter Sehstärke hat, wegen Pestizidspritzen oder Atemwegprobleme bekommt und so weiter.
Eben, es sind Einflüsse auf den Menschen und eben auch auf die Natur. Wir haben den Boden angesprochen, die Luft. Es geht aber auch deutlich weiter über das hinaus. Auch das habt ihr in diesem kurzen Film festgehalten. Und auch hier möchten wir nochmal kurz reinschauen.
The front, the color of the water. See? The clear ones come from Sungai Malinau, where it come from the park. So it's a bit clear, very clear. And the other one is from the Toto River. Why it look muddy? Look like white coffee. It's because of Toto River, upriver, they all logging activities. See? So how we can survive like this?
Die neue Plantage würde einen wichtigen Wildtierkorridor zwischen dem Mulu-Nationalpark und den Primärwäldern Bruneis zerstören. Die Fragmentierung der Lebensräume hat einen starken Einfluss auf die genetische Vielfalt und bedroht das langfristige Überleben gefährdeter Arten.
Ja, man sah die eindrücklichen Bilder eines sauberen Flusses, der zusammenfließt mit einem sehr dreckigen Fluss. Der dreckige kommt von den Plantagen, der saubere aus einem Naturpark. Man sieht eine Schneise zwischen zwei wirklich bewaldeten Gebieten. Solche negativen Auswirkungen beim Bau und der Planung von Plantagen, sind die eher die Regel oder war das jetzt hier in Borneo eine Ausnahme?
Sie sind leider die Regel. Also die gesamten Flächen, Palmeplantagenflächen, sind früher einmal Regenwald gewesen. Also das ist auch bei RSPO-Plantagen, also zertifizierten Plantagen so, die sind mindestens vor 30 Jahren in mindestens der Hälfte der Fälle auch Regenwald gewesen. Also es ist typisch, dass früher Regenwald da stand, weil es sind halt tropische Gebiete, wo Regenwälder vorhanden sind. In diesem Fall wahrscheinlich speziell gewesen ist, dass es so nahe in einem Nationalpark war. Und das war auch ausschlaggebend, dass wir diese Plantage verhindern konnten, weil dann konnte man Druck auch mit der UNESCO ausüben. Das war ein UNESCO-Weltnaturerbe. Es war in dem Sinne ein Extremfall, weil es so nah am Park war und deshalb konnte man es verhindern. Aber es ist natürlich die Regel, dass früher Regenwald da war, dass die Leute einen Bezug zum Land hatten, dass ihre Fruchtbäume da waren, dass zuerst eine Abholzung passiert, die Wasser verschmutzt und dann die Plantage kommt und weitere Verwüstungen anrichtet.
Gibt es denn alternative Anbaumöglichkeiten für die Leute vor Ort oder auch für größere Unternehmen, um dort wirtschaftlich etwas aufbauen zu können, das nicht diese Monokulturen großen Plantagen sind?
Gäbe es natürlich, man müsste es anders anbauen. Man dürfte nicht in den großen Monokulturen anbauen, sondern in Mischkulturen. Man muss sehen, das ist natürlich nicht das Interesse der Unternehmen. Also 60% der Plantagen gehören riesigen Unternehmen und die möchten möglichst viel Umsatz machen, also möglichst viel Geld damit machen. Und deshalb sind das so riesige Gebiete, die da zerstört werden müssen dafür. Aber natürlich vor Ort, also die Leute haben schon andere Möglichkeiten, wie sie das anbauen könnten. Und wir wollen das auch als Brunmanserfonds unterstützen, dass man möglichst auch Agroforestry, also möglichst auch den Wald einbindet oder Systeme findet, die vielfältiger sind, auf Mischkulturen basieren.
Mhm. Hier vielleicht noch kurz zum Gründer des Brunmanserfonds, Bruno Manser. Er hat sich sehr stark für ein Leben mit den indigenen Bevölkerungen eingesetzt, insbesondere auf Borneo. Wie tragt ihr dieses Vermächtnis weiter?
Ist sicherlich immer noch die Essenz des Brunmanserfonds, also die Zusammenarbeit mit den indigenen Communities. Das macht die Glaubwürdigkeit aus und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, damit die Regenwaldzerstörung gestoppt werden kann. Also wenn die Lokalbevölkerung sich nicht dagegen wehrt, sei es mit Blockaden, sei es mit Landrechtsfällen, haben sie keine Chance, hat der Wald auch keine Chance im Gebiet. Und das sieht man auch, wenn man Karten sieht aus der Luft in den Gebieten, in denen Indigene noch mit dem Wald in Einklang leben. Dort sind noch die letzten Primärregenwälder auch in Malaysia zu finden.
Das ist sicher, wie du sagst, der wichtige Teil des Widerstandes gegen solche Plantagen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch der Druck, gerade aus dem globalen Norden. Und was wir hier zum Beispiel machen können oder was ihr macht vom Bruno Mansafon, ist eine Petition an die Leute zu tragen, die auch vom Public Eye unterstützt wird. Was will diese Petition denn ganz genau?
Du sagst völlig richtig, also Petitionen sind ein gutes Instrument und Lobbying auch in den westlichen Ländern. Sicherlich auch die Politikveränderung ist wahrscheinlich der Schlüssel, dass sich etwas verändert. Und mit Petitionen will man eine Politikveränderung herbeiführen. Diese Petition fordert eine Deklarationspflicht, Erweiterung auf den Non-Food-Bereich. Also wir kennen schon Deklarationspflichten in der Schweiz. Wir kennen es dank auch Bruno Manser bei Holz, dass deklariert werden muss, woher kommt das Holz und was für eine Art Holz ist es. Und seit 6 Jahren kennen wir das auch bei Palmöl, aber nur im Food-Bereich. Also wir wissen, ob ein Brotaufstrich Palmöl enthält oder nicht, weil wir es hinten auf der Inhaltsangabe sehen. Was aber nicht bekannt ist, in 25% der Fälle, in 25% des Palmöls befindet sich im Nicht-Food-Bereich. Und das ist sehr unbekannt und es ist auch nie so zu lesen hinten auf der Packung oder praktisch in keinen Fällen, also in Kerzen, kosmetischen Produkten und so weiter. Also in Kerzen, wir haben es am Anfang gesehen, ist ungefähr 50% der Kerze besteht im Schnitt aus Palmöl oder auch bei Seifen ungefähr ein Drittel besteht aus Palmöl und die Kunden wissen das nicht. Und was wir mit dieser Petition wollen, ist dort Bewusstsein zu schaffen, eine Transparenz politisch einzufordern.
Und ist dieses, ich sage jetzt mal versteckte Palmöl, auch der Grund, weswegen diese globale Nachfrage so gigantisch groß ist nach diesem Rohstoff? Es gäbe ja andere pflanzliche Öle, Raps, Sonnenblumen, was weiß ich.
Es gibt verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist der Preis, wieso das Palmöl anderen vorgezogen wird. Also das wissen wir auch aus der Industrie. Wenn die Preise, man könnte jetzt zum Beispiel Erdöl oder Kokosöl oder eben Sonnenblumenöl nehmen oder eben Palmöl. Und wenn Palmöl halt halb so teuer ist wie Sonnenblumenöl, nimmt man das Palmöl. Und deshalb war das auch sehr wichtig. Wir haben uns auch gegen das Freihandelsabkommen mit Malaysia oder für einen Ausschluss von Palmöl eingesetzt, weil sonst der Preis um die Hälfte gefallen wäre. Und das ist klar, dass das ausschlaggebend ist. Also wenn der Preis nicht so tief wäre, hätten wir weniger Palmöl in den Produkten. Also das ist völlig klar. Und wenn es nicht so in großen Flächen angebaut werden würde, hätten wir auch nicht so einen tiefen Preis.
Mhm. Es gibt es noch weitere Bemühungen, gerade im Kampf gegen solche riesigen Plantagen, zumindest zum Teil. Es gibt, oder auf sehr nicht nachhaltigen Weg, muss ich vielleicht noch sagen, es gibt den sogenannten Roundtable Sustainable Palm Oil, was zu Deutsch heißt, ein runder Tisch für nachhaltiges Palmöl. Das klingt doch auf den ersten Blick sehr gut. Nachhaltiges Palmöl scheint doch genau das zu sein, was wir wollen. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, so richtig toll ist das nicht.
Ja, das liegt daran, dass es eine Initiative auch ist der Industrie, die hauptsächlich versucht hat, auch ein grüneres Mäntelchen ihrem Palmöl zu geben. Oder das wird mehrheitlich von Industrieplayern unterstützt. Und das Problem bei vielen Zertifikaten, nicht nur bei RSPO, aber hier insbesondere auch, die Richtlinien sind nicht das Problem, sondern deren Umsetzung. Die wird weder genügend und unabhängig überwacht, also weder umgesetzt. Also das ist ein Riesenproblem. Und die meisten Unternehmen, wenn sie sehen, es wird nicht umgesetzt und ich muss es auch gar nicht umsetzen, ich werde nicht dafür gerügt, dann machen sie auch nichts. Also das ist relativ klar.
Was ist es denn, was ich als Konsumentin oder Konsument vielleicht am effektivsten machen kann, wenn ich sage, diese ganze Struktur des Palmöl-Business, das will ich eigentlich nicht unterstützen?
Es gibt die Möglichkeit, die Petition natürlich zu unterstützen und zu sagen, na, ich will mehr Transparenz, ich will wissen, was in meinen Produkten drin ist. Die Politik muss auch etwas machen. Also ich glaube auch, als Konsument muss man nicht nur selber darauf achten, was in den Regalen vorhanden ist, sondern sich auch politisch dafür einsetzen, dass ein Wandel geschieht. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
Danke vielmals, Johanna Michel, für dieses sehr spannende Gespräch.
Herzlichen Dank.
Ja, und wenn ihr diese Petition unterstützen möchtet, dann findet ihr einen Link dazu in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Und von unserer Seite war es das für dieses Jahr. Wir sind in alter Frische im nächsten Februar zurück. Aber es sind einige Episoden schon bereits online, die ihr gerne nochmals nachhören oder sehen könnt oder natürlich auch teilen. In diesem Sinne, danke herzlichst fürs Interesse.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.